Ja, also ich, wir haben auch gesagt, am Alltag ansetzen. Ne? Egal in welcher Funktion man ist. Was sind die nervigsten 4 Stunden der Woche? Ich würde jedem Einzelnen aber erstmal raten, 30 Minuten Stille einzubauen und sich selbst individuell, ne, bevor wir über das Unternehmen reden, individuell zu überlegen, wo stehe ich selbst? Habe ich für mich individuell die Entscheidung getroffen, systematisch zu lernen?
Bevor es jetzt richtig losgeht mit Good Work, eine Nachricht für dich. Du kennst vielleicht das Gefühl, dass dein Team eigentlich super gut ist, jeder Einzelne für sich betrachtet, und trotzdem kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Die Kommunikation verhakt sich, Motivation ist unten und das mit der Selbstorganisation. Da geht auch noch was. Du als Führungskraft bist mittendrin und genau hier setzt Frachtwerk an. Frachtwerk ist eigentlich eine IT-Beratung, die eine ganze Reihe an Vorgehensweisen an sich selbst in eigenen Unternehmen verprobt haben. Und von diesen Erfahrungen kannst du jetzt profitieren. Frachtwerk ist als Transformationsberatung inzwischen auch am Markt aktiv und sie haben in einem E-Book ihre Erfahrungen zusammengebracht, sodass du sie nutzen kannst. Als Good Work-Hörer kannst du dir dieses E-Book mit praktischen Vorlagen kostenfrei einmal runterladen. Und hier kommt noch ein Angebot. Ich würde es unbedingt nutzen. Du kannst nämlich direkt ein Gespräch mit Frachtwerk vereinbaren und dort gemeinsam mit ihnen in deinem konkreten Umfeld die 3 gewinnbringenden Hebel für mehr Motivation im Team identifizieren. Ganz ohne Verpflichtung und ohne Kosten. Ich finde, das hört sich nach Good Work an, oder? Jetzt geht's richtig los mit der Folge.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Runde. Und wir werden uns heute mal wieder mit dem Thema der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Und bevor ihr denkt, nein, nicht schon wieder, ich kann euch versprechen, wir haben heute einen neuen Blick darauf. Wir haben einen neuen Layer, kann man sagen. Wir reden nämlich heute darüber, wie kriegen wir das denn in unsere Corporate Learning Welt rein? Also wie kriegen wir das denn umgesetzt? Also wie steht's denn überhaupt in Organisationen darum? Wie fit sind wir wirklich? Und da habe ich mir jemand ins Studio geholt, die das nämlich nicht nur einfach meint und behauptet, sondern erforscht hat. Und zwar spreche ich heute mit Monika Wiederholt. Monika ist Vorstand bei der Amadeus Fire Group. Das ist ihr offizieller Titel. Sie ist dort Chief Learning Officer, also Teil des Vorstands, um es ganz genau zu sagen. Und Amadeus Fire ist spezialisiert auf Personaldienstleistung und Weiterbildung. So weit, so gut. Gleichzeitig ist aber, und das ist heute für unser Gespräch noch viel entscheidender, Initiatorin der Corporate AI Learning Studie bei der Allianz der Chancen. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen. Und was diese Allianz eigentlich alles will und vorantreibt und vielleicht auch schon vorangetrieben hat, das wird uns Monika erzählen, und vor allen Dingen wird sie uns erzählen, wie sie sich mit dem Thema des Corporate Learnings rund um künstliche Intelligenz denn beschäftigen. Und ich glaube, da gibt es einiges an echten Knallererkenntnissen. Also von daher freut euch auf eine wissensgeballte Stunde. Ich freue mich jetzt erstmal auf Monika. Sag hallo, liebe Monika, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Ja, vielen Dank, Jule. Ich freue mich über die Einladung und auf die gemeinsame Stunde.
Ja, sehr schön. Also, wir haben uns ja schon, Monika ist ausgestattet mit einem Mikrofon. Ich glaube, Monika, das dürfen wir teilen, oder? Das war ja sehr, wie soll man sagen, auf kurzem Dienstweg haben wir hier noch ein Mikrofon hin und her geschoben. Monika sitzt auch in Wiesbaden.
Das war wirklich auf sehr kurzem Dienstweg und sehr privat übergeben. Vielen Dank, Jule.
Verraten wir das jetzt? Das können wir vielleicht am Schluss nochmal so disclosen. Machen wir einen kleinen Cliffhanger rein, dass die Leute bis zum Schluss dranbleiben. Spannend genug wäre es, aber noch spannender ist für mich jetzt erstmal die Standardfrage. Danach geht's munter los in den Inhalt, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Monika?
Wie ich jeden Tag in den Tag starte, mit einem Kaffee im Bett und ein Lächeln auf dem Lippen.
Wie schön. Also das heißt, du stehst auf und holst dir erstmal einen Kaffee und...
Unbedingt.
Und dann grübelst du, denkst du nach oder scrollst du ein bisschen in deinem Handy...
Also grübeln würde ich es nicht nennen. Ich freue mich gedanklich auf den Tag und was so ansteht und freue mich daran, dass es mir gut geht, und bin so ganz vergnügt bei meinem Kaffee.
Sehr, Sehr schön. Also das ist das Ritual, da darf dich auch niemand bei stören. Ich habe hier neulich sogar einen Gast gehabt, für alle, die das interessiert, Tobias Grewe. Ganz tolles Gespräch auch über Story Listening. Und der hat dann auch erzählt, dass für ihn so wichtig morgens dieser Kaffee, dass er sogar eine Kaffeemaschine im Schlafzimmer hat. Das siehst du.
Soweit bin ich noch nicht, aber es wäre eine Überlegung wert.
Ich kann euch ja mal verknüpfen. Liebe Monika, ich habe dich jetzt mit diesen zwei Rollen einmal vorgestellt. Also zum einen bist du, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, verantwortlich, Vorstandsmitglied, verantwortlich für das Thema Lernen, Weiterbildung in eurer eigenen Organisation bei Amadeus Fire. Heute wollen wir mal ein bisschen mehr den Blick auf deine Rolle innerhalb der Allianz der Chancen beleuchten und vor allen Dingen alles, was du da für das Thema AI Learning machst. Was ist denn die Allianz der Chancen?
Ja, die Allianz der Chancen ist ein Zusammenschluss von fast 90 Unternehmen.
Ui.
Und die sind sehr daran interessiert und arbeiten an vielen Themen zusammen, die sehr nah an dem Motto deines Good Work Salons sind. Es geht nämlich um die Gestaltung der Arbeitswelt von morgen, insbesondere um die Themen Personalvermittlung von Arbeit in Arbeit, aber auch um das Thema Qualifizierung. Das sind zwei großen Dimensionen der Allianz. Und dort arbeiten die Unternehmen rund um verschiedene Projekte zusammen.
Wer sitzt da so am Tisch? Also was kann man sich da konkret drunter vorstellen? Also ich meine, das ist ja auch öffentlich.
Ne? Absolut, ja. Es sind also von sehr großen Unternehmen, die Mitglieder sind, wie die Deutsche Bahn, die Telekom, Allianz, Commerzbank. Aber auch Verbände, mittelständische Unternehmen wie wir, kleinere Unternehmen. Also eine bunte Mischung, würde ich sagen, die am Tisch sitzt. Und wirklich themen- und interessenbezogen finden sich dann einige Mitglieder zusammen, um ein bestimmtes Thema ein bisschen projektorientierter aufzusetzen, voranzutreiben und vor allem auch in die Praxis zu schieben.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist es nicht nur einfach so ein, in Anführungszeichen, nur ein Netzwerkverband, sondern ihr macht konkrete Projekte, um auch Rahmenbedingungen zu gestalten. Ist das richtig?
Absolut. Es geht um Machen.
Es geht ums Machen, okay. Und wer bekommt denn dann das, was ihr macht? Also geht das zurück in die beteiligten Unternehmen oder kriegen das auch Unternehmen vielleicht zur Verfügung gestellt, die davon, also die vielleicht betroffen sind, aber nicht Mitglied? Oder geht das vielleicht auch mal in Richtung Politik? Was muss man sich da vorstellen?
Alles. Zum einen münden einige Themen in politischen Forderungen, politischen Positionspapieren. Die sind auch öffentlich zugänglich über die Webpage der Allianz der Chancen zu den verschiedenen Themen. Aber natürlich, wenn in unserem Fall auch ein Praxisleitfaden für Unternehmen herauskommt, dann wird er den Unternehmen zur Verfügung gestellt, der Allianz der Chancen, aber auch öffentlich, also auch darüber hinaus. Zum einen freut sich die Allianz über neue Mitglieder, aber zum anderen sind ja die Erkenntnisse nicht geheim, sondern sollen ja insgesamt auch den Standort Deutschland voranbringen und sind oft auch branchenunabhängig. Und das ist etwas, was ja möglichst viele erreichen sollte.
Und ihr selbst bezeichnet euch als was? Als Initiative? Oder habt ihr einen formalen Status auch wie ein Verein? Oder?
Nein, es ist kein Verein, es ist wirklich eine Unternehmenskooperation, aber kein Verein in dem Sinne.
Und dann gibt es regelhafte Treffen, vermute ich mal. Gibt es auch sowas wie ein Gremium? Also gibt es da auch wieder Sprecher oder Präsidenten oder wie auch immer man das nennen will?
Also es gibt Sprecher, genau. Ariane Reinhardt ist die Sprecherin der Allianz. Marcel Fährmann ist der Koordinator der Allianz. Und ansonsten, die Mitgliedsunternehmen entsenden in der Regel zwei Teilnehmer. Einmal den Vorstand, in der Regel Personalvorstände. Also ich bin das Vorstandsmitglied für die Amadeus Fire Group, das dort entsendet ist. Und ein Netzwerkkoordinator, der auch viele Themenarbeitsgruppen mit bespielt.
Okay, spannend. Ja. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ihr trefft euch physisch oder trefft ihr euch digital? Ich frage jetzt wirklich so kleinteilig, weil ich will mir das und wir auch für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele das noch gar nicht wussten, dass es so eine Allianz der Chancen gibt. Ja, dass das vielleicht so ein bisschen an der Aufmerksamkeit vorbeigeht. Da tun wir ja was dafür, dass das nicht so bleibt.
Genau, also da kann man sich natürlich erstmal informieren. Auf den Webpages vom Praktischen gibt es sowohl digitale Calls, wie also Vorstandscalls, die stattfinden. Es gibt aber auch ein- bis zweimal im Jahr physische Treffen mit einem schönen also Vorabendevent zum Netzwerken, aber dann auch ein Arbeitsevent, in der Regel auch unter der Beteiligung der Politik.
Ja, sehr spannend. Ja.
Und das letzte war Anfang März in Berlin tatsächlich und dort haben wir eben das Thema Corporate AI Learning, das Positionspapier, aber auch das Playbook gelauncht.
Mhm. Ah, okay, da haben wir schon mal was gehört, schon mal einen kleinen Brocken hingeworfen. Es gibt sowas, also ein Ergebnis. Spulen wir doch mal an den Anfang zurück. Also wie werden denn da Themen kuratiert? Also jetzt stelle ich mir vor, wie viele Menschen sitzen dann da so zusammen? Sind das eher 10, sind das eher 100 oder was dazwischen? Wie organisiert ihr euch, dass dann die Themen überhaupt identifiziert werden, an denen ihr konkret arbeiten wollt?
Also die Identifizierung, das sind letztendlich Vorschläge von einzelnen Mitgliedern, die eine Idee haben, ein Thema haben. Mhm. Und dann wird das in den regelmäßigen Calls getestet. Also gibt es da Interessenten, sind da einige bereit, auch mitzumachen, sodass man dann auch eine kleine Taskforce findet. Und da merkt man sehr schnell, ob ein Thema hot ist Sieht. Oder sich Mitstreiter finden oder eben auch nicht. Und dann wird das im Prinzip im Kreis der Interessierten angeschoben und dann allen zur Verfügung gestellt.
Oder? So, dann kommen wir doch mal zu so einem Hot Take. Und da war da so ein Post-it, habe ich gehört von dir, hast du erwähnt. Also so ein ganz niedliches kleines Zettelchen oder eine Themeneinreichung deinerseits. Was stand da drauf? Ich weiß nicht, ob es wirklich physisch im Post-it war, aber so in der Art. Was genau stand drauf und was ist passiert?
Ja, wir sind seit letztem Jahr Neumitglied in der Allianz der Chancen. Wir sind beigetreten als Unternehmen. Und in dem Zuge wird man natürlich auch durchaus gefragt, für welche Themen man sich engagiert, interessiert. Und dort habe ich tatsächlich ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema von nationaler Bedeutung platziert. Das Thema, wie lernen wir KI in Unternehmen, Corporate AI Learning. Mhm. Und das stieß dann sehr, sehr schnell auf sehr breites Interesse, sodass ich das Thema wirklich nicht nur initiiert habe, sondern auch in die Umsetzung gebracht habe, mit vielen, vielen engagierten Mitstreitern und Unternehmen am Tisch. Mhm.
Gut, die ganze Dynamik, die schauen wir uns gleich mal an, aber bleiben wir wirklich mal bei dem Moment. Also ich stelle mir das so vor, du bist zum ersten Mal in so einer Runde und dann sagst du, ja, ich finde, darüber sollten wir mal sprechen. Was waren so die ersten Reaktionen?
Einfach sehr interessiert, unbedingt. Mhm. Und was auch sehr schnell spürbar war, dass es auf jeden Fall beide Komponenten haben sollte. Eine politische Komponente, aber eben auch eine ganz praktische Befähigung und Anleitung für Unternehmen, wie man denn dieses Thema, das ja doch eigentlich alle Branchen, alle Unternehmen so irgendwie betrifft und sich auch wahnsinnig schnell technologisch verändert, wie man das gut in die Unternehmen einbringen kann. Das war einfach in den mit sehr vielen Beiträgen und Fragen und dann auch im Nachgang bilateral an mich wirklich ein vibrierendes Interesse.
Es gibt ja dieses schöne Bild, wir haben einen Nerv getroffen, also du hast mit dem Thema einen Nerv getroffen und liebe Monika, war es der Ischias-Nerv, also hat es wehgetan?
Nein, so gar nicht. Es ist auch ein wunderbares, tolles Thema, weil es...
Also bei dir nicht, aber bei den anderen vielleicht so nach dem Motto, oh mein Gott, da müssen wir noch ganz viel nachholen.
Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, die Relevanz ist jedem klar, dass das Thema für jedes Unternehmen eine Relevanz hat. Das ist einfach deutlich. Und es ist aber auch klar geworden, dass es dringend ist, damit anzufangen systematisch. Da sich die Technologie ja so schnell entwickelt, dass uns links und rechts überholt, das Lernen aber Zeit braucht, ist ja letztendlich jede Woche, die wir nicht kollektiv in allen Unternehmen systematisch lernen, ist eine verschenkte Woche und die Schere geht weiter auf zwischen Kompetenz und Technologieentwicklung.
Ja, das ist, glaube ich,
ein strategisch wichtiges Thema, aber auch ein sehr dringendes Thema.
Ja, okay, also in der Eisenhower-Matrix, wo wären das dann oben rechts, ja, dringend und wichtig. Also das heißt, kein Aufschub, der hingenommen werden kann. Was waren dann so die ersten Dinge, die ihr beschlossen habt zu tun? Also es ist ja erstmal so, okay, das ist ein Thema, das hat richtig Drive, da ist richtig Relevanz drin, da müssen wir was tun. Du hast jetzt auch schon die beiden Stoßrichtungen benannt, nämlich sowohl in die Politikrichtung, also Beteiligung von politischen Sphären, aber auch mit einer praktischen Handreichung in die Unternehmen rein. Was war dann so der erste Schritt? Was waren so eure ersten Überlegungen?
Ja, also typischerweise findet das Ganze statt auch durch Umfragen in den Unternehmen, um Best Practices rauszubekommen, Strategien rauszubekommen. Und dann haben wir sehr direkt entschieden, dass wir das mit KI durchführen, also Walk the Talk. bei einem solchen Thema nicht klassische Umfragen nutzen, sondern mit KI-Agenten die Interviews durchführen, qualitativ durchführen, als Gespräch, so wie wir beide jetzt, um damit im Prinzip eine Datenbasis zu erzeugen, die wir dann nutzen konnten, um Baupläne, Archetypen abzuleiten. Mhm. Das war etwas, was schon das Lernen eigentlich in der Befragung beinhaltete. War auch mein erstes Interview mit einem KI-Agenten, muss ich sagen. Ich habe also selbst als Beteiligter dann auch teilgenommen und fand das eigentlich ganz schick, das mal zu machen, weil es ja wieder eine kleine Hürde abbaut und ein kleines Wissenselement ist.
Ja, jetzt, ihr habt wahrscheinlich ein Institut mit eingebunden oder habt ihr das alles selbst gestrickt gemacht?
Wir haben EduBytes eingebunden. Das ist ein Startup, ein Tochterunternehmen der Amadeus Fire Group, die genau darauf auch spezialisiert sind. Und die haben das durchgeführt in der praktischen Durchführung. Also es braucht natürlich die Kompetenz, das auch aufsetzen und
wollte ich gerade sagen.
Unternehmensübergreifend durchführen zu können. Also das ist ganz klar.
Und wie kann man sich das jetzt auch wieder, du merkst schon, ich bin furchtbar kleinteilig und frage danach, wie kann man sich das genau vorstellen mit einem AI-Agenten? Also waren das einfach so eine Chat-Oberfläche und da wurden Fragen eingestellt und man hat eingetippt oder eingesprochen oder wie war das konkret?
Gut, man kann auswählen, ob man schreibt oder spricht. Ich spreche lieber, also meine Wahl. Man kann auch durchaus die Persönlichkeit des Interviewagenten aussuchen nach eigener Stimmung, ob das eher eine oder eine sehr dynamische Person. Also das ist auch ganz witzig. Ich glaube, interviewen dich auch mal, Julian, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Ich merke schon. Aber da kommt jetzt hier wieder die Sozialforscherin. Da würde ich sagen, das müsste man dann ja im Prinzip auch wieder rausrechnen. Diese Interviewergebnisse wurden erzeugt mit sehr dynamischen Modellen und die mit eher vielleicht sehr empathischen Modellen oder so, könnte ja auch wieder Auswirkungen haben auf das, was an Ergebnissen kommt.
Könnte sein, aber auf jeden Fall geht es sehr auf die Person ein. Also man führt ein Interview, man kann vorher einige Themenfelder aussuchen, die vorgegeben werden, um so grob die Richtungen abzustecken. Und dann entwickelt sich das Gespräch, wie wir beide jetzt hier. Also auch vertiefend mit Nachfragen, je nachdem, was die Antworten sind, also im Kontext. Und man kann unterbrechen, kann später wieder anfangen. Aber wenn du möchtest, kriegst du eine.
Ja, ich mach das gern mal. Und ihr habt euch, Ziel war ja rauszufinden, was genau? Also was war sozusagen eure Forschungsfrage, mit der ihr losmarschiert seid?
Also zwei Dinge. Das eine, was wäre hilfreich von der politischen Seite? Und das andere aber, was machen die Unternehmen selbst in ihren eigenen Lern- und Kompetenzstrategien? Wie nutzen sie auch KI als Lernwerkzeug? Was ist gut, was ist schlecht? Wie gehen sie einfach vor?
Ja. Also so eine Art Bestandsaufnahme, eine Inventur erstmal.
Eigentlich erstmal eine Bestandsaufnahme, was ist eigentlich los? Und auch wie gut funktioniert das eben, um daraus abzuleiten, was funktioniert gut, was wenig. Haben überhaupt alle schon eine Kompetenzstrategie? Ja, und wie gehen sie vor? Welche Strategien haben die Unternehmen, um Mitarbeiter zu befähigen?
Vorausgesetzt, es gibt sowas wie du schon sagst, das wirft ja schon so einen kleinen Blick drauf, es gibt sowas wie eine strukturierte Vorgehensweise und wirklich eine Strategie dahinter, eine Lernstrategie. Ja. Wen habt ihr befragt? Waren das Mitarbeitende oder waren das Führungskräfte oder war das eine Mischung aus beidem?
Eher Führungskräfte mit Verantwortung für Lernen.
Okay, also die sozusagen für das Thema auch stehen. Ja. Wie viel haben mitgemacht?
Über 30.
Ja, okay. Also eher qualitativ war schon gut. Und gab es irgendwie so auch nochmal Rückmeldungen? Und dann gehen wir auch wirklich mal in die Inhalte rein zu dem Vorgehen. Also kam das gut an oder gab es vielleicht auch Vorbehalte? Haben sich die Menschen dazu geäußert?
Es kam eigentlich sehr gut an, tatsächlich. Ja, erstmal so ein bisschen mit Fragezeichen und klappt das alles so? Und aber dann doch auch, weil man das, ganz ehrlich, wieder sehr schnell merkt, dass das skalierbar ist, dass das die Befragung der Zukunft sein wird.
Okay, ja, hier in Wiesbaden fand ja jetzt gerade Succeed, so eine Messe statt, die sich mit Marktforschung und so weiter mit diesen Themen beschäftigt. Da war das garantiert auch Thema. Ich war nur ganz kurz mal da. Kommen wir endlich mal zu den Ergebnissen. Vielleicht magst du mal so ein Ergebnis raushauen, was dich vielleicht besonders überrascht oder besonders bestätigt hat, das darfst du dir aussuchen.
Also Besonders bestätigt hat mich, dass die besten Unternehmen, die am weitesten sind, sehr unterschiedliche Strategien zwar haben, aber es gibt doch eine Gemeinsamkeit, die alle haben, egal welche Branche. Aber die Unternehmen, die weiter vorne sind, die haben alle eine sehr, sehr starke Führungskräfteverankerung. Also eine sehr starke Befähigung der Führung, starkes Interesse, starkes Rollmodeling der Führung. Das ist ein wichtiger Baustein, auch einer, den man früh sicherstellen sollte in so einem Playbook.
Also starkes Interesse an dem Thema oder überhaupt starkes Interesse am Thema Lernen?
Am Thema KI lernen. Also wirklich am auch eigenes Nutzen, eigenes Lernen und das in der Vorbildfunktion auch leisten zu können. Ja.
Ich habe hier mal so eine Zahl, also 91% sagen, dass KI zentral ist, ja, auch für das Geschäftsmodell Weiterentwicklung, also nicht nur einfach als Tool, sondern wirklich als Basisstrategie für das Unternehmen. Aber gleichzeitig sind es, glaube ich, nur 25% oder so, die substanziell wirklich da investieren in die Weiterbildung. Wie erklärst du dir diese Schere, diesen vielleicht vermeintlichen oder tatsächlichen Widerspruch?
Dass so wenig in die systematische Ausbildung gesteckt wird, das fand ich schon ein bisschen shocking, muss ich zugeben. Und umso wichtiger ist es, dass wir hier das Thema auch sehr, sehr breit in den Standard reintragen, in die Unternehmen reintragen, wie wichtig es eben ist, gut zu befähigen. Da das Thema ja durchaus doch auch kritisch gesehen werden kann, Ängste auslöst. Und erst recht, wenn man es nicht einordnen kann, der im Alltag nicht nutzt. Also es ist das war schon tatsächlich shocking, aber gut. Deswegen sind wir hier, Jule. Und
genau, um daran was zu ändern, genau. Und wir müssen das, glaube ich, auch nochmal richtig rahmen. Also dieses 25% heißt ja nicht, dass die anderen nichts tun. Es geht ja um wirklich dieses Strukturierte. Ja, also zu sagen, nicht mal einfach so einen Sack Weiterbildung oder wir machen ein bisschen überall Co-Pilot und dann läuft das schon. Was sind denn so, weil du sagst, es gab unterschiedliche Strategien. Was können wir uns denn vorstellen? Hast du da vielleicht so ein bisschen ein Bild oder kannst du ein Bild zeichnen, was dann die Unternehmen so tun, regelhaft, systematisch?
Ja, wir haben im Prinzip 5 Archetypen an Strategien festgestellt. Die wir haben die benannt, auch mit Überschriften. Also wir haben die Ambitionierten, die müssen alles gleichzeitig angehen, ändern, die Technologie, die Strukturen, die Kultur, die Führung. Also sehr breites Thema ansetzen. Wir haben sehr methodische Strategien gefunden, die alles messen an Impact und genau gucken, wo ist Return und wo gehen wir hin. Wir haben starke Getriebene, sehr top-down. Wir wollen das und zwar sofort gefunden. Dann, auch ganz spannend, haben wir auch Katalogbauer gefunden.
Was sind das?
Katalogbauer sind welche, die sehr viel Angebot haben an sich.
Also ein richtiger Katalog, Bauchladen so ein bisschen. Ja,
ein Riesenkatalog an Angeboten haben. Und dann haben wir auch diese sogenannten Bastler gefunden, die sagen, ach, am Hauptsache mal machen, wir legen mal überall los und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Also das mal so als bisschen die extremen Archetypen. Im Einzelunternehmen ist es dann natürlich schon so, dass alle auch ein bisschen Mischanteile haben und ganz klar, ne, man immer auch in unterschiedlichen Unternehmensteilen sicherlich da unterschiedliche Vorgehensweisen findet. Aber wenn man es in so 5 Strategien unterteilt, dann waren das die Pattern, die wir aus den Daten rausgezogen haben.
Und welcher Typus war am stärksten vertreten?
Das gab es gar nicht so einen einzelnen Dominanten. Kann man nicht sagen. Das haben wir nicht rausgefunden, dass man sagt, also hier 2/3 sind getrieben oder so.
Das war ja auch eher eine qualitative, ja? Also von daher, es geht ja erstmal ein Muster zu erkennen und zu erfinden oder zu finden oder zu benennen. Und was ist vielleicht sowas, du bist ja jetzt selbst verantwortlich für das Thema. Wo erkennst du dich selbst denn wieder? Also welche Kategorie würdest du denn bei aller Eigenreflexion dich selbst einsortieren?
Also ich bin auf jeden Fall, oder wir als Unternehmen, ein Mischtyp. Wir sind schon sehr ambitioniert. Auch in der Messung methodisch. Wir sind ein bisschen getrieben, von mir persönlich tatsächlich, weil ich so ganz stark versuche, das wirklich auch mit Geschwindigkeit in das Unternehmen, in die verschiedenen Bildungsgesellschaften auch reinzugeben. Wir haben auch ein bisschen was vom Katalogbau. Wir haben schon sehr viel Angebot, weil das ja auch unser Geschäftszweck ist. Wir verkaufen ja auch KI-Weiterbildung. Insofern haben wir natürlich auch schon sehr viel intern oder mit Kooperationspartnern, die wir aufbauen. Und ja, wir haben auch was von Bastlern. Auch ich selbst bastle gerne. Also tatsächlich. Und auch das ist sehr sichtbar. Als Vorstand fange ich schon auch mal an, Vibe zu coden. Oder,
oder ist das typisch, Monika, sei ehrlich? Also ich habe so ein gewisses Klischee im Kopf, dass die größte KI-Kompetenz nicht unbedingt an der Spitze des Unternehmens immer sitzt, oder?
Unterschiedlich. Jetzt habe ich natürlich eher einen technischen Hintergrund. Ich bin Mathematikerin, habe immer sehr IT-nah gearbeitet, liebe das Thema, liebe Daten. Und freue mich einfach an den Möglichkeiten, die es da gibt und probiere das einfach auch sehr gerne selbst aus. Ja. Das ist ja bei mir sehr stark ausgeprägt, so viel kann ich sagen. Mhm. Ja.
Also von daher ist das schon auch auf der richtigen Stelle gelandet. Würdest du denn sagen, also diese Archetypen sind ja erstmal deskriptiv, die sind ja erstmal nur beschreibend, das, was es so an Mustern gibt, was ihr gefunden habt. Würdest du denn da schon an der Stelle sagen, dass ein bestimmter Typus da vielleicht in der aktuellen Situation besonders günstig ist? Oder würdest du sagen, nee, also ehrlicherweise geht es erstmal nur ums Beschreiben?
Also wir haben das beschrieben in der Tat. Also jeder Typus, jede Strategie hat auch ihre Stärken und ihre Schwächen. Und auch eben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Quickwins, auch unterschiedliche strategische Entwicklungen, um letztendlich dann auch das volle Potenzial zu entfalten. Ich denke, was ganz das Allerwichtigste ist für Unternehmen, ist die eigene Standortbestimmung. Jedes Unternehmen ist ja unterschiedlich, hat eine unterschiedliche DNA, Lernambition, Notwendigkeit. Und so wie wir das eben ein bisschen an unserem Beispiel gemacht haben,
Klar.
Zu sagen, wo stehe ich eigentlich, was möchte ich auch mit KI? Mhm. Also eine Art Benchmark zu machen, wo ich selbst bin, aber auch eine KI-Strategie, auch eine KI-Lernstrategie zu haben, ist sicherlich eine Voraussetzung. Und dann, und das hoffe ich, dass wirklich auch wertvoll ist für die Unternehmen da draußen, haben wir eine Art Bauplan entwickelt, was man dann aufbauend auf der eigenen Situation berücksichtigen sollte und wie man sich dort eben auch voranbewegen kann, um systematisch letztendlich das Programm aufzusetzen.
Okay, also ein bisschen Beratungs- oder Qualifizierungsarbeit. Da ist ja eine gewisse vielleicht auch Interessenskonflikt drin, oder? Weil ich meine, du bist ja auf der einen Seite Absender eines Unternehmens, die vielleicht genau das anbieten, aber gleichzeitig auch eine Forschung, die auch Richtung Politik Rahmen geben will. Wie jongiert ihr da? Also wie jongliert ihr sozusagen diese verschiedenen Interessen, gerade jetzt auch du als Vertreterin von Amadeus Fire?
Also mir persönlich fällt es nicht schwer, das zu differenzieren. Also natürlich haben wir selbst bei uns Lernplattformen, KI-gestützte Research, KI-Agenten, KI-Lernangebote als Angebot. Aber in der Allianz ist das tatsächlich sehr erkenntnisgetrieben und sehr, sehr auch von den Mitgliedern, glaube ich, gemeinschaftlich getragen, dass man auch über das eigene Unternehmen hinaus eben auch gesellschaftlich was beitragen will, was für den Standort beitragen will. Und das ist etwas, was mir sehr leicht fällt, weil ich auch überzeugt davon bin, dass das Thema so wichtig ist für Deutschland.
Mhm. Ja. Okay.
Aber es sind zwei Rollen, ja, in der Tat.
Es sind zwei Rollen und die darf man dann auch gern sauber, deswegen haben wir ja schon bei der Anmoderation gesagt, es gibt diese beiden Rollen. Ich finde das schon auch wichtig, da mal nachzuhaken. Gehen wir nochmal, bevor wir wirklich in das, wie geht es nach vorne, wie könnte so ein Playbook aussehen oder wie sieht ganz konkret euers aus? Es gibt tatsächlich ja auch gar nicht so wenige, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, Beschäftigte, die sagen, wir haben doch gar nicht so ein richtiges, strukturiertes Weiterbildungsangebot. Ich glaube, da sind wir irgendwie über der 60%, oder? Die sagen, wir haben da gar nichts. Im Moment noch nichts Strukturiertes.
Nicht strukturiert.
Genau. Was sagt das über die Lernkultur aus? Ist es, oder würde ich da zu weit nach vorne greifen oder das größer machen, als es vielleicht ist?
Also die Lernkultur, auch da ist ja immer was sehr Unternehmensindividuelles und Lernen spielt auch unterschiedliche Rollen in Unternehmen, je nachdem, in welcher Branche, in welchem Kontext, in welcher Maturity Unternehmen unterwegs sind. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, das kennst du auch, also ich, solange ich im Management bin, und das ist schon eine Weile, ist Lernen durchaus ja schon auf dem Tablett, ne? Also lernende Organisationen, Lifelong Learning.
Total.
Ist ja, ja nichts Neues oder sind ja keine neuen Begriffe, die gibt es seit 20, 30 Jahren und werden in ihrer Wichtigkeit auch propagiert. Aber was natürlich schon neu ist, zumindest habe ich das die letzten 30 Jahre nicht erlebt, ist, dass also zum einen sich die Technologie so wahnsinnig schnell entwickelt, also die Geschwindigkeit, das noch mit einem sehr hohen Disruptionspotenzial auf Branchen, auf Unternehmen und auch alle gleichzeitig betroffen sind, egal welche Seniorität, welche Funktion im Unternehmen, welche Rolle. Also das ist schon in der Kombination etwas, was wir nicht gesehen haben. Mhm. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man einen sehr systematischen und programmatischen Ansatz findet als Unternehmen.
Und zu diesem systematisch-programmatischen Lernen gehört ja auch das Thema Messbarkeit. Du sagst doch sowas wie, ohne messbare Kompetenzstrategie ist das mehr oder weniger Zufall, wenn wir mehr Produktivität kriegen. Was meinst du damit genau? Also inwieweit muss das schon in das Lernen verankert werden, das Thema?
Die Wirkung zu messen, Return on Learning, Leute, ja, das ist ein sehr wichtiges Element. Ist auch einer der 8 Bausteine, die wir herausgefunden haben, dass das wirklich eine sinnvolle Sache ist. Und man kann natürlich die Wirkung in verschiedene Richtungen messen. Die einfachste ist sicherlich einfach zu messen, wie viele sind überhaupt geschult in einem bestimmten Thema, Tool, was auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr einfache Messung. Die reicht auch nicht aus. Also es sollte auf jeden Fall eine Adaptionsmessung haben. Also wie adoptieren die Mitarbeiter, die geschult sind, dann auch im Alltag die Tools? Nutzen sie sie wirklich? Das heißt auch, dass sie die Tools zur Verfügung stehen müssen. Also eine theoretische Schulung auf einem Tool, das man dann im Alltag nicht anwendet, verpufft natürlich. Ja. Also die zweite Stufe der Messung ist die Adaption. Und die dritte, da wird es spannend, auch für Business Cases und die Returns, ist, wie komme ich in die Messbarkeit des Business Impacts? Kann ich messen, dass ich eine Zeitersparnis habe? Kann ich messen, dass ich zusätzliches Umsatzwachstum habe? Ja, also kann ich wirklich echt einen Business Impact messen? Und da gibt es viele schöne Beispiele, wo man das kann. Dann habe ich eigentlich eine gute Messung in etwas, was auch die Investition ins Lernen und in die KI sehr, sehr gut rechtfertigt.
Okay, das heißt also, ich habe da schon mal so verankert, was sind die Bausteine oder was sind die Kriterien, die eine gute Strategie dann auch ausmachen. Ist das Teil von eurem, ich glaube, ihr nennt das Praxisleitfaden?
Ja, Praxisleitfaden, Playbook für Unternehmen. Mhm. Genau, ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste, was wir dort zusammengefasst haben, ist, also welche Bausteine braucht es, wenn ich denn weiß, wo ich stehe und wenn ich eine Strategie habe und sage, oh ja, wir legen jetzt los mit einem AI-Learning-Programm fürs Unternehmen, was muss ich eigentlich tun? Ja, und dort sind 8 Bausteine herausgekommen, die aus der Datenlage als zielführend extrahiert worden sind.
Okay, ich glaube, 4 hatten wir jetzt schon. Was sind noch weitere Bausteine?
Ja, wir hatten Führung befähigen, es ist auch der erste. Das ist wirklich wichtig, dass die Führungskräfte dort vorneweg lernen und mitlernen. Man sollte auch Leitplanken setzen. Ja, wir haben es nicht Governance genannt, weil das sehr, sehr sperrig klingt, sondern aber diese Leitplanken, wo man schon klare Regeln im Unternehmen hat, ein KI-Eckpunktepapier vereinbart, aber doch auch maximale Experimentierfreiheit gewährt, dass das ein Stück weit sortiert und vorgibt, sodass alle wissen, was passiert. Ja, und dort auch durchaus die Stakeholder abzuholen, früh inklusive dem Betriebsrat, um auch wirklich das gesamte Unternehmen Boot zu holen.
Das ist ja eine kleine Paradoxie, die sich da aufspannt, weil auf der einen Seite möchte man ja dieses Experimentieren zulassen, ja, also sagen, versucht euch auch aus, auch vielleicht eine Vielfalt an Tools. Auf der anderen Seite eine gewisse, du sagst Governance wollen wir nicht sagen, aber eine gewisse Rahmengebung einbringen, da ist ja ein kleiner Twist oder Zwist dazwischen. Was gibt ihr da den Unternehmen an die Hand, wie es damit umzugehen? Also ich meine, du kannst ja sagen, wir führen jetzt implementieren flächendeckend, was auch immer. Ich sage jetzt einfach mal ein Tool, Copilot oder Claude oder egal, ja, als LLM ein und als das Modell das. Also schreibst es sehr eng vor. Dann gibt es aber auch wieder Unternehmen, die sind da vielleicht sehr, sehr frei. Was ist so ein Sweet Spot, wo du sagst, da ist vielleicht zu viel Freiheit oder da ist zu viel Governance?
Also ich denke, da gibt es nicht die eine Antwort. Das muss wirklich zum Unternehmen passen, ja, und auch zur Branche und zu den Sicherheitsstandards, die notwendig sind. Also nehmen wir mal Unternehmen mit sehr vielen personenbezogenen Daten. Da muss schon klar sein, dass man die nicht einfach in offene Systeme reinkippt. Also als simples Beispiel, ja. Es gibt aber auch Umfelder und Unternehmen, wo man mehr experimentieren kann und weniger auch an legale Grenzen stößt. Also die legalen Themen, die müssen klar sein, die müssen auch transparent und bekannt sein. Und da tut sich ja jeder auch selbst einen Gefallen, in diesem zu agieren. Aber auf der anderen Seite eben auch diese, ja, die Experimente zuzulassen und die Spielwiesen zu schaffen, die ganz gekapselt im Unternehmen stattfinden können. Ja, also Microsoft Copilot ist ja sowas, wo man dann auch sehr im Unternehmen integriert, im Arbeitsplatz agiert oder dann eben auch außerhalb.
Mhm. Du hast eingangs jetzt nochmal zu den verschiedenen Bausteinen die Führung explizit erwähnt. Ich mache jetzt mal eine provokante These. Also wie oft kommt das vor oder ist es nicht sehr oft so, dass dann das Management sagt, die Mitarbeitenden müssen wir befähigen? Kleine Frage, wie fähig sind die, ist das Management schon hinsichtlich AI?
Auch da völlig unterschiedlich.
Ich wollte gerade sagen, es hat nicht jeder wie du den Background, Mathematik und sagt hier Vibe Coding, let's go.
Ja, also selbst in unseren eigenen Unternehmen im Konzern ist es sehr unterschiedlich. Ne? Also wenn ich jetzt Edubytes nehme, die Studie auch mit Agentic Action Research gemacht haben, das ist natürlich sehr weit.
Ja, das ist deren Geschäftsmodell.
Das ist auch der Gründer, der CEO bis hin zu jedem Mitarbeiter. Das ist die DNA des Unternehmens. Ja. Mhm. Das ist bei traditionellen Bildungsanbietern erstmal anders. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, die Führung auch mitzunehmen und klarzumachen, dass es eben so strategisch relevant ist, dass jeder selbst mitlernen muss. Und wir haben das letztes Jahr begonnen. Also wir haben zusammen mit der TUM, Technische Universität in München, sehr viele Führungskräfte durch ein AI-Pioneers-Programm zum Beispiel mitgenommen. Ja, das war so ein erstes Element bei uns, um auch unsere eigenen Führungskräfte zu befähigen. Und ich und der CEO haben auch selbst teilgenommen, muss man dazu sagen. Mhm. Also war nicht immer einfach. Entgegen meiner Annahme, dass ich da einfach 10, 90-minütige Online-Module absolviere, musste ich doch Hausaufgaben dazwischen machen. Das fand ich dann schon eher hässlich, aber
wie unangenehm.
Wie unangenehm. Und ich dachte, da bin ich eigentlich auch raus. Aber natürlich hat es mich ins Doing gebracht, ne? Und ins Vibe-Coden und ins Bias-Checken und alles, was man so machen kann mit AI. Also das war natürlich dann auch hilfreich in der Vorstandsfunktion.
Ich greife nochmal ein Stichwort auf, was auch so in diese ganze Playbook-Denke reinfällt und Praxisleitfaden, nämlich rollenspezifische Lernpfade. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, wir haben auch herausgefunden, man sollte das Angebot durchaus differenzieren. Ne? Also neben dem sehr breiten, horizontalen Angebot, dass alle mit Copilot umgehen sollten.
Ja, oder, so eine Art Basis. So, ja.
Also jeder im Unternehmen braucht sicherlich eine Basis, EU-AI-Act, also sehr einfach Dinge, die alle können. Aber danach differenziert sich das. Man sollte schon nach vertiefen, nach Funktionen, Prozessen. Also jemand, der im Marketing arbeitet, muss andere Dinge mit KI machen als jemand, der im Accounting arbeitet. Führungskräfte brauchen in ihrer Rolle bestimmte Fähigkeiten. Ganz sicher auch hybride Führung als Fähigkeit in der Zukunft. Ja, also wir gehen davon aus, dass Teams in der Zukunft Hybrid Mensch-Agent sein werden. Mhm. Ja, und dass eigentlich jetzt die jetzige Generation der Führungskräfte die letzte sein wird, die nur Menschen-Teams führt.
Gab es ja auch diesen berühmten Ausspruch da, ich glaube in Davos oder wo war das, hatte ich auch schon mal Raphael Gilgen da von Vitra, der das sagte, ich weiß gar nicht, wer war das denn mal, ich glaube von Sage oder so, der sagte, der CEO, wir sind die letzte Generation von Managern, die rein Human Workforce führen wird. Frage ist, ist es auch die letzte Generation von Management, die rein Human sein wird? Ja, weil das wäre der nächste Schritt.
Absolut. Ne? Und jetzt ist es noch, ich denke, gerade im Management, gerade auch im Top-Management, hat das ja schon noch etwas Experimentelles. Es gibt ja nicht die klare Vorgabe, wie das aussehen wird. Man kann im Prinzip sich nur auf eigenes Lernen, Anpassungsfähigkeit, Experimentieren einlassen. Und ich mache das persönlich mit großer Freude, muss ich sagen. Ich werde jetzt für mich ein synthetisches Panel aufsetzen aus verschiedenen Agenten, die spezialisiert sind auf AI-Learning. Das ist wie eine Berater, wie ein Beratergremium für mich, ein erweitertes Team.
Ja, cool. Dann kannst du genau sehen, was dabei rauskommt. Also das heißt, rollenspezifisch, bitte schau hin, was ist der Arbeitskontext? Ja. Auch der wird sich ja wieder maßgeblich verändern. Dadurch, dass sich die Kompetenzen verändern, wird sich auch das wieder ausbilden. Neue Technologien, so ist das ein ewiges Hin und Her. Und Beispiele hast du auch genannt. Was ist noch so Bestandteil? Was sozusagen ist noch so ein richtiger, wir müssen jetzt auch nicht alle 8 genau durchgehen, aber zumindest mal, dass man so das Gefühl hat, ich bin jetzt vielleicht auch hier mein typisches Schraubenhuber- und Co-KG-Unternehmen, also wirklich German Mittelstand und kriege jetzt euren tollen Praxisleitfaden. Was ist da noch drin, wo ich dachte, ah, endlich habe ich hier mal so einen Anpack, wie ich das umsetzen kann?
Ja, also wir haben auch gesagt, am Alltag ansetzen, ne? Egal in welcher Funktion man ist. Was sind die nervigsten 4 Stunden der Woche?
Ja?
Was sind die nervigsten 4 Stunden?
Wunderbar.
Und die hat jeder Mitarbeiter in jeder Rolle. Juli, die hast du wahrscheinlich auch bei Good Work.
Sogar ich habe die, stell dir vor, ich könnte sie dir aufzählen. Ja. Und das finde ich total cool, ein Suchfeld. Ehrlicherweise mache ich es genauso. Ja. Worauf habe ich am wenigsten Lust?
Genau.
Und das haben wir überall.
Mhm. Und das hat jeder. Und das ist etwas, was auch, das kam aus den Daten raus, auch wirklich dann so Barrieren abbaut und ein Stück weit Freude am Experimentieren bringt, weil man diese nervigen Aufgaben los.
Genau, also erstmal so ein bisschen ein Lolli verteilen, dass man sagt, also okay, guck mal, du gewinnst was damit.
Also das finde ich schon einen sehr, sehr schönen, eigentlich einen schönen Baustein. Aber natürlich auch KI als Lernwerkzeug nutzen. Das ist so einfach und niederschwellig mittlerweile. Und das sollte man tun. Wir hatten schon angesprochen, den Zugang zu sichern. Klingt zwar banal, aber wenn man ein Tool schult oder ein Thema, dann sollten die Mitarbeiter das auch nutzen können und nicht erst lange Zeit später. Mhm. Was mir viel Freude macht, wenn ich das sehe und auch wenn ich dabei bin, voneinander lernen.
Es scheint also Lernteams auch und das Barring.
So Peer-Communities.
Oder Peers,
Die experimentieren, auch über Hierarchien hinweg. Ne? Das ist wirklich die gemeinsame Freude am Lernen. Einer hat was rausgefunden, es wird geteilt in der Gruppe. Ja? Es gibt nicht, wie soll ich sagen, es gibt eben nicht denjenigen, der alles schon weiß.
Ja, das ist eben woher? Und deswegen auch.
Deswegen ist es so Spaß, auch zu festzustellen, alle müssen lernen. Ja? Und das ein Stück weit in einer Community zu machen im Unternehmen, das macht mir viel Freude. Und ich sehe da auch, zumindest bei uns im Unternehmen, dass das einen hohen Effekt hat und viele Barrieren abbaut und Spaß macht.
Ja, ich habe eben auch schon so ein bisschen die Zähne krumm gemacht, als du gesagt hast, Best Practice, weil ganz ehrlich, wo sollen die eigentlich herkommen? Kann ja noch gar nicht sein. Also wir sind ja da alle noch mehr oder weniger versuchen uns grobe Strukturen, weil das ist, so würde ich es übersetzen, auch das, was ihr tut, eine grobe Struktur, eine Handreichung für die Unternehmen zu entwickeln, damit die erstmal überhaupt ins Tun kommen. Und vor allen Dingen idealerweise ja ein bisschen systematisch, oder?
Genau. Also das ist eigentlich das Anliegen, das wir bei der Allianz dann so hatten, dass wir sagten, wichtig ist, sich zu entscheiden, ins Tun zu kommen und dann eben auf der eigenen Situation, auf dem eigenen Startpunkt aufzusetzen und zu schauen, entlang dieser Punkte, wie mache ich das, was mache ich da, was passt bei mir und loszugehen.
Ja. Und was würdest du sagen, woran erkennt man ein Unternehmen, das erfolgreich in dem Sinne mit eurem Playbook gearbeitet hat?
Boah, das müsstest du mich in einigen Monaten fragen. Wir haben das veröffentlicht. wir werden aber, also wir haben schon vor, die Studie zu verstetigen und auch Deep Dives zu machen mit den Unternehmen, die wir so als Vorreiter identifiziert haben. Aber vielleicht auch, weil wir wirklich alle so wenig wissen, vielleicht auch mal nach Funktionen zu vertiefen. Ja? Wie sieht es konkret bei HR aus mit der KI-Kompetenz, bei Marketing, bei Finance? Also das ist alles noch vor uns und ich kann nur dich und auch natürlich auch die Hörer mitzumachen und hier einfach auch das ist ein gemeinsames Lernen, zu unterstützen.
Was habt ihr für Ideen, wenn man in einer Lernkultur kommt, wo das Thema AI sehr, sehr skeptisch gesehen wird? Aus welchen Gründen auch immer? Sei es, weil man vielleicht vom eigenen Geschäftsmodell noch sehr weit weg ist davon oder sei es, weil man vielleicht sehr Compliance-getrieben ist und sagt, das geht alles bei uns nicht, alles ganz gefährlich. Denkt ihr darüber nach? Das sind ja dann auch vielleicht schon bis hin zu psychologischen Effekten, die das haben kann. Ist das auch ein Teil eurer Überlegungen, auch Teil des Playbooks, auf dieser Ebene einzuwirken?
Also ist nicht Teil des Playbooks, ist aber ja Teil einer jeden Change-Initiative, die man hat.
Ja, eben.
Also das Thema Veränderung, egal letztendlich, wo sie herkommt, aber je schneller und je größer sie ist, umso stärker trifft sie natürlich auch die Emotion in der Organisation. Ja, und muss entsprechend auch adressiert werden. Ja, das ist ganz klar. Also wenn man so ein Programm führt, verantwortlich dafür ist, dann muss klar sein, dass man auch ein Stück weit ein ganz starkes Change Management als Aufgabe vor sich hat.
Jetzt könnten wir ja so als Abziehbild, wenn wir noch mal ein bisschen eine Ebene höher gehen, sagen, na, gucken wir uns mal an, was so in den letzten 20, 30 Jahren unter dem, na, vielleicht nicht ganz so viel, aber egal, unter dem Stichwort digitale Transformation gelaufen ist. Kurze Abkürzung. Hat jetzt nicht immer so schön geklappt. Also da haben wir uns ja auch um so die ein oder anderen Dinge da auch ein bisschen selbst in der Erkenntnis gebracht. Was können wir aus diesen Versäumnissen vielleicht für die AI-Transformation lernen? Weil nichts anderes ist das ja, was ihr hier tut.
Ja, also rückblickend, wenn man auf diese Zeit zurückschaut, wo man herkommt und kennen ja alle noch die Zeit, die
absolut,
die es war ohne iPhone und so. Also rückblickend muss man sagen, es hat ja gar nicht so wehgetan.
Ja, wir leben noch.
Also,
surprise.
Ja, dieses ein Stück weit zu akzeptieren, dass Veränderung ein ganz normaler Teil des Lebens, des Arbeitslebens ist und dass auch Lernen dazugehört. Erstmal diese Akzeptanz zu haben und dann auch, das würde ich mir sehr wünschen, die Freude zu entwickeln, dass man lernt und dass man lernen kann und dass das Unternehmen einen auch beim Lernen unterstützt. Das ist etwas, was für mich die Königsdisziplin wäre, wenn man so eine Stimmung erreichen kann, die erkennt, jedes Lernen ist ja auch eine Investition in Mitarbeiter, ist ein Weiterentwickeln für jeden Einzelnen. Und bei dem Thema AI-Skills lohnt sich das, denke ich, auch, weil die werden sehr gesucht sein in den nächsten Jahren.
Ja,
also jeder Einzelne, der hier voranlernt, investiert in sich selbst.
Mhm. Wäre ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht noch ein Kapitel oder ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, vor uns hätten, nämlich die Politik. Du hast ja eingangs gesagt, das jetzt, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut verstanden, was ihr da auch für die Unternehmen macht. Und ich habe auch verstanden, die Reise geht weiter. Was ist, sagen wir mal so, auf der Ebene Politik? Was habt ihr da bis jetzt schon unternommen? Was habt ihr formuliert? Was habt ihr vielleicht auch an Forderungen zusammengetragen?
Ja, also wie gesagt, das Thema ist brandneu. Die Studie hat Mitte Januar angefangen.
Also sie sind super, super heiß am Punkt,
es ist
Monika.
Es ist wirklich hot of the press. Und das Positionspapier ist veröffentlicht. Es sind eigentlich in vier Themenbereiche geklustert, wo Politik schon Dinge vereinfachen könnte. Ne? Also Experimentierräume zu schaffen, vereinfachtes Doing zu schaffen für Unternehmen. Da kann man ansetzen, auch eine Skalierung zu incentivieren, ja, dass man eben schneller lernen kann und die Qualifizierungslücken auch schließen kann.
Lass uns aber gerade mal bei dem Einzelnen bleiben, weil da habe ich natürlich Nachfragen. Ja? Also einmal bleiben wir mal bei dem ersten Experimentierräume. Also inwieweit kann, soll, darf, muss die Politik Rahmenrichtlinien dafür schaffen, dass es Experimentierräume gibt? Ist das nicht originär Aufgabe der Unternehmen? Also inwieweit, was meint ihr damit konkret? Also wie kann eine Politik da steuernd oder sollte sie steuernd eingreifen?
Also es war ein ziemlich zentrales Ergebnis aus der Studie, dass es regulatorische Unsicherheiten gibt, ja, und dass das schon zu großen Hemmnissen führt, dass es ja unklare, interpretationsfähige Auslegungen von Datenschutz und KI-Nutzung gibt. Ja.
Also EU-AI-Act.
Ja, was ganz konkret auch Folgen hat. Ne? Also Unternehmen verlegen Pilotprojekte einfach ins Ausland.
Weil, lass uns das ruhig mal ganz konkret machen. Was wäre so ein Fall? Also es muss ja nicht, du musst es ja weder namensscharf noch spezifisch, aber dass man sich mal so einen Use Case vorstellen kann. Was kann passieren, dass ein Unternehmen sagt, ist uns viel zu heiß? Und was kann die Politik tun?
Ja, also wir haben ja, das gilt, glaube ich, nicht nur für das Thema KI, schon in Europa eine starke Regulierung, die auch erstmal gar nicht schlecht ist. Ne?
Also das, genau.
Wir tendieren in Deutschland dazu, die noch mal stärker zu interpretieren oder enger zu fassen als auch in anderen europäischen Ländern. Aber wenn man das natürlich im internationalen Vergleich sieht mit Asien, ist das natürlich schon extrem anders. Ja? glaube ich, sind wir alle froh, dass wir hier ein Stück weit eine Regulierung haben. Ja, tatsächlich bin ich sehr pro Datenschutz. Aber nichtsdestotrotz hier stärker Experimentierräume zu haben, die aber dann trotzdem eben durchführbar sind. Und es gibt internationale Ansätze dafür, ne? Sogenannte Regulatory Sandboxes, ja, wo man in befristeten Zeiträumen, Experimentierräumen, KI-basiert Lern- und Trainingsanwendungen durchführen kann und testen kann, aber auch unter erleichterten Compliance-Anforderungen.
Okay, dass man da, ich sag mal, in Anführungszeichen die Zügel ein bisschen lockerer lässt, aber in einem überschaubaren Zeithorizont vielleicht oder in bestimmten Kontexten.
Ja, einfach um Innovation zu fördern, ohne gleich Rechte von Beschäftigten einschränken zu müssen. Mhm. Und ein erster Schritt ist auch einfach tatsächlich eine bürokratiearme Umsetzung der EU-Vorgaben.
Ja, das wünschen wir uns ja alle.
Was wir uns für das Thema wünschen, für KI-Reallabore, das wäre sehr, sehr schön, wenn wir das einfach bürokratiearm rüberbringen würden.
Ja, gut, also da kegelst du alle mit um. Ich sag mal, das wollen ja natürlich alle. Dann hast du einen zweiten Punkt schon angesprochen, nämlich Anreize schaffen. Was heißt denn das konkret? Steuerersparnisse oder steuerliche Begünstigungen? Oder, weil ich meine, das sind ja nun mal ein fiskalisches Instrument. Oder was wären so Ideen, was ihr da in den Diskurs mit einbringt?
Ja, also erstmal, es sind zwei Themen. Das eine ist, dass wir gezielt investieren müssen und das wäre auch durchaus eine Forderung an die Politik. Es gibt schon eine Angebotsbreite, also es gibt gute Möglichkeiten für Weiterbildungen.
Gibt ja dieses Kompass auch jetzt für Selbstständige zum Beispiel, ja?
Es gibt alles Mögliche, aber insbesondere auch kleinere und mittlere Unternehmen, die bestätigen schon, dass sie zwar das Interesse haben, aber die Kosten schon eine zentrale Hürde darstellen. Auch da gibt es Fördermöglichkeiten, aber die sind wieder sehr bürokratisch, sodass man sich schon sehr genau überlegt, ob man die anwendet. Also auch hier wäre es gut, in den politischen Dialog zu gehen und sagen, wie können wir das vereinfachen. Der Wille ist da, gab auch schon die ersten Ansätze. Das habe ich auch zumindest in Berlin so erlebt, dass da schon auch der Wille da ist. Und hier könnte man den Unternehmen gute Leitplanken geben, Förderlogiken vereinfachen und damit... Gerade im KMU-Bereich, denke ich, ist das wichtig, den Zugang auch zu qualitativ hochwertigen Formaten doch erleichtern.
Wie seid ihr denn da im Austausch eigentlich? Also du sprichst jetzt sprichst von Berlin, du sprichst davon, Position Papier verabschiedet. Was muss man sich da auch konkret vorstellen? Wart ihr im Bundestag, habt eine Anhörung bekommen? Oder? Naja, also ich meine, es ist ein großes Thema. Es wird die Politik beschäftigen. Oder habt ihr da eine eher informelle Runde? Oder wie ist der Austausch mit der Politik?
Also beides, informell und auch formell in dem Sinne, dass die Sprecher der Allianzen der Allianz dort durchaus auch Zugang haben, gehört werden, auch mit diesen vielen Mitgliedsunternehmen, die allein in Deutschland über 3 Millionen Beschäftigte haben,
wollte ich
auch
gerade sagen,
Gewicht sind. Ne? Das ist schon auch über diese...
Ihr seid eine starke Stimme, du sagst 3 Millionen.
Also ich kann da nur beglückwünschen, dass die Initiative hat vor 5 Jahren mit 5 Unternehmen gestartet und ist jetzt so groß angewachsen, wir ja auch erst seit letztem Jahr dabei. Und damit aber natürlich schon auch ein nationales Schwergewicht und eine Stimme, die man auch einbringen kann und die eben dann auch gehört hat, wird am Tisch.
Okay, das heißt, ihr sitzt dann da mit Ministern zusammen oder mit was sind so die Ansprechpartner von euch?
Mit unterschiedlichen Vertretern, also im letzten Treffen, das war Anfang März in Berlin, war das Lars Klingbeil, Bärbel Maas, also tatsächlich auch auf Bundesebene. Es gibt aber auch auf Länderebene Austausch für die dann eher länderrelevanten Themen. Also da gibt es unterschiedliche Zugänge und Diskussionen. Immer mit dem Anspruch der Allianz, dort eben wirklich einen praktischen, einen Macherbeitrag, einen wirklich für die Unternehmen relevanten Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass das die Ambition ist, es einfacher zu machen für die Unternehmen.
Wie waren die Reaktionen in der Politik? Also war das eher so... Also jetzt mal platt gesagt, wow, wir hätten gedacht, ihr wärt da schon weiter. Oder war das so, oh mein Gott, das ist ja toll, dass sie schon sowas entwickelt haben. Also wie waren die Reaktionen von der Politik? Haben die sich draufgestürzt, waren dankbar, dass ihr diesen Vorstoß gewagt habt? Oder war es eher so, ja, haben wir doch schon längst?
Das ist ja eine sehr qualifizierte Diskussion, ja. Und da ist ja auch, kann man ja auch weder von den Unternehmen noch von der Politik sagen, dass alle genau wissen und fertig sind und
natürlich
das
nicht
abgeschlossen ist, ne? Aber ich finde, das, was schön ist für mich auch das erste Mal, dass ich das so miterlebe, eine sehr offene Diskussion zu führen, die Themen sachlich einzubringen und wirklich gemeinsam um diese Erkenntnis zu ringen, was bringt was, ne? Und und das eben dann auch hoffentlich in einen Schritt nach dem anderen in eine Umsetzung zu bekommen.
Genau. Also jetzt haben wir zwei der vier Punkte, die ihr sozusagen fordert, ja, oder die da in dem Papier drin sind. Was sind die anderen beiden noch?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist, die Mitbestimmung zu befähigen. Ja, wir sind ja mitbestimmt in Deutschland, auch das sehr gut. Und hier ist ja wie in allen anderen Unternehmensteilen, auch in der Rolle der Mitbestimmung, ist es ja auch Neuland. Und hier stärker auch Standards vorzugeben, ja, also schon mal einfach Betriebsvereinbarungen als Standard zu setzen, auf die man aufbauen kann, ja, um ein Stück weit nicht jeden alles neu erfinden zu lassen. Das wäre eine ganz pragmatische Vorgehensweise. Oder Fast-Track-Verfahren für bestimmte Themen zu erleichtern. Also da eine gute Befähigung und auch Vereinfachung der Mitbestimmungsarbeit, Beschleunigung der Mitbestimmungsarbeit, das wäre was glaube ich, für die Unternehmen und deren Mitbestimmung sehr, sehr hilfreich wäre. Ja. Mhm. Also das ist ein spannender Punkt. Und wir haben noch einen weiteren Punkt, die Skalierung zu incentivieren. Auch das kam raus, dass die Unternehmen ja schon erste Angebote haben, ne? Also jeder macht irgendwo was. Aber diese zu sehen, wie man das messen kann gut, wie man hier skalieren kann, das ist schon ein Hebel, der auch durchaus eingeschränkt ist noch in der Messbarkeit. Und ein großer Punkt für die Skalierung, weil wir haben ja vorhin schon mal gesagt, es betrifft ja alle. Das fängt bei den ganz Jungen an, bei den Auszubildenden bis hin eben zu den Vorständen, Aufsichtsräten. Aber gerade auch bei den Ausbildungsverordnungen, wie integriert man das Thema schon dort, ist natürlich auch eine Verankerung ganz, ganz zentral, das hier durchzuführen. Also auch da könnte man nochmal gut ansetzen. Ja. Auch nationale Kompetenzrahmen. Ja, wir gehen mehr in eine skillbasierte Organisationsentwicklung. Aber so einen Kompetenzrahmen, Standards zu schaffen, welche Niveaustufen beschreibt eigentlich KI-Fähigkeit? Kennst du das vielleicht, Jule? Kennst du das Sprachzertifikaten? Ne? So,
genau, dass man das 10, ausdifferenziert. Ja? Genau, das war ja auch ganz spannend.
Dass man solche nationalen Kompetenzrahmen auch hat, war auch eine Idee, die in der Arbeit hochkam. Ja.
Was ist so insgesamt, wenn wir jetzt mal das zusammenpacken, so ein Ambitionsrahmen, wo du sagst, da würde ich gerne mit unserer Initiative in einem Jahr stehen?
Oh, ich würde sehr gerne sehen, dass die teilnehmenden Unternehmen, die Datengrundlage liefern, sich verbreitern, dass wir über die Allianz hinaus das wirklich in so ein nationales Movement bekommen. Ich fände es auch sehr wichtig, dass wir branchenspezifisch die Themen auswerten können und auch funktionsspezifisch für die Unternehmen. Auch die wirklichen Vorreiter besser zu verstehen und auszuwerten, individuell, als Deep Dives, als Case Study. Das wäre auch ein Traum. Ja, und dann wünsche ich mir natürlich für unser eigenes Unternehmen, die wir ja auch noch nicht alles perfekt implementiert haben, auch wenn wir in der Vorreitergruppe mit drin sind, wünsche ich mir, dass es uns wirklich gelingt, auch diese Punkte voranzutreiben und gut umzusetzen und alle mitzunehmen.
Was jetzt die Menschen, die uns zuhören, was können die für sich selbst machen in Bezug auf diese Initiative? Wie kann man sich da vielleicht auch einklinken oder inwieweit kann man auch das, was ihr schon entwickelt habt, nutzen?
Also wir haben eine Landingpage, wo man diesen Praxisleitfaden runterladen kann.
Können wir auch hier nochmal die Shownotes packen,
oder? Ja, könnt ihr mit reinhängen oder auch das politische Positionspapier. Das ist ja öffentlich beides. Wir haben auch den Link, wo man selbst eben teilnehmen kann und sich selbst auch dann gebenchmarkt wird und ein Stück weit eine Positionsbestimmung.
Oh, spannend. Ja.
Ja, das ist auch, denke ich, ganz wirklich einfach nützlich für Unternehmen. Ich würde jedem Einzelnen aber erstmal raten, 30 Minuten Stille einzubauen und sich selbst individuell, ne, bevor wir über das Unternehmen reden, individuell zu überlegen, wo stehe ich selbst? Mhm. Habe ich für mich individuell die Entscheidung getroffen, systematisch zu lernen? Ja, und ich bin einfach überzeugt, dass das jeder tun muss für sich, ja, und sich dafür den Freiraum schaffen muss, die Zeit schaffen muss, um hier individuell erstmal auch mitzukommen. Und das Zweite ist dann das Unternehmen. Und wenn die Unternehmen es haben, hat es immer noch eine gesellschaftliche Komponente. Ne? Also dieses, was ist mit unserer auch älteren Bevölkerung, die dort auch integriert werden muss. Ne? Das ist auch, finde ich, sehr darüber nachzudenken, wie man alle Bevölkerungsgruppen hier inklusiv reinholt. Ist nicht so sehr jetzt unser Thema, aber möchte auch den Blick ein bisschen weitern. Zum einen auf diese wirklich gesellschaftliche Relevanz, aber zum anderen auch auf die individuelle Verantwortung und Entscheidung. Ja.
Also Corporate AI Learning findet auf allen Ebenen statt, auf einer gesellschaftlichen, auf einer Unternehmensebene, aber natürlich auch auf der Individualebene. Und diese Reise als eine schöne Reise zu begreifen, das ist eure Mission. Ich fand es eine sehr schöne Reise mit dir heute, liebe Monika. Vielen Dank, dass du uns mal eure Initiative vorgestellt hast. Wir packen das alles in die Shownotes. Da kann der ein, der andere, der sich interessiert, dort einklinken und selbst mal ein bisschen challengen.
Sehr gerne. Hat mir große Freude gemacht. Jule, vielen Dank für das nette Gespräch.
Sehr gerne. Ich bleibe am Ball und mal gucken, ob ich dir das Mikrofon nochmal hier innerhalb von Wiesbaden vorbeibringen darf. Okay, schönen Tag noch, liebe Monika.
Vielen Dank und dir auch.
Die nervigsten 4 Stunden der Woche, das hat mir gut gefallen, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich finde, das ist ein total guter Suchscheinwerfer, um sich mal zu überlegen, was in meinem Arbeitsumfeld könnte denn wirklich durch KI automatisiert werden. Also nicht gleich dieser ganz große Wurf, wie können wir hier Agentic AI, wisst schon, einführen, wenn wir noch nicht mal so die ersten Hausaufgaben gemacht haben. Also das hat mir total gut gefallen und auch diese wirklich sehr pragmatische Vorgehensweise der Allianz der Chancen. Ich selbst bin mal gespannt, inwieweit das auch seine Einwirkung in Politik und Wirtschaft finden wird. Denn es ist eine Sache, ein Papier zu formulieren, eine ganz andere, und das will ich überhaupt nicht gering schätzen, ganz im Gegenteil, es ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, das auch dann zur Realität werden zu lassen und es auch zu leben. Ich glaube, Monika ist da wirklich on fire, also nicht nur ihr Unternehmen ist irgendwo mit Feier ausgestattet, sie selbst auch, und sie ist begeistert. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um Dinge auch in die Umsetzung zu bringen. Ich selbst bin auch on fire, ihr wisst es, für Arbeitskultur, für Good Work, auf den ganz unterschiedlichen Ebenen. Auch dieses Jahr wird es wieder die ein oder andere Veranstaltung geben. Ihr werdet Möglichkeiten haben, Good Work auch live zu erleben. Zum Beispiel, ich weise schon mal darauf hin, auf der Konferenz No Glossy Stories im Juni. Dort werde ich nämlich über die Performance Culture unter anderem mit Judith Muster live auf der Bühne sprechen. Also eine ganz tolle Veranstaltung wird das ohnehin für alle, die sich mit systemischer Organisationsentwicklung auseinandersetzen möchten, ist das schon mal auf jeden Fall ein Hinweis oder eine Empfehlung. Und es wird auch eigene Good Work-Veranstaltungen geben. Auch da sind wir in der Mache und das ein oder andere mehr. Wenn ihr zwischendurch denkt, Good Work hat in eurem Unternehmen noch einen Platz verdient, wenn ihr auf der Suche seid nach Moderationen, die genau das mit einbringen, dann sprecht uns an. Ihr wisst, ich bin viel unterwegs, viel auf Bühnen in Deutschland oder auch in der Organisationsberatung. Also wo immer ein Stückchen Good Work hilft, wie oder ganz konkret, ich bin da gerne am Start. Bis dahin, hinterlasst ein paar Sterne, abonniert unbedingt den Podcast, erzählt es weiter und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.